Zurück bei Kontrafunk aktuell. Ich habe neulich einen sehr interessanten Satz von einem Blogger bzw. Vlogger zum Thema Energiepolitik in Deutschland gehört. Die Grünen versuchen, das Energieproblem nicht nur mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien durch Wind und Sonne zu lösen, sondern wenn wir die Industrie nicht mit genug Energie versorgen können, dann muss eben die Industrie aus Deutschland raus. Dann haben wir wieder genug Energie. Ja, ja, in der ganzen Welt schüttelt man nur den Kopf über die deutsche Energiewende und natürlich auch über die Abschaltung der letzten Atomkraftwerke. Dabei liegt aber vielleicht gerade in der Kernenergie die Zukunft, und zwar in einer ganz speziellen Ausprägung davon. Ich spreche von Dual-Fluid-Reaktoren. Zu diesem Thema spreche ich jetzt mit dem Startup-Gründer Götz Ruprecht, Mitgründer des deutsch-kanadischen Atom-Startups Dual-Fluid. Guten Tag, Herr Ruprecht.
Guten Tag, Herr Donowski.
Fassen Sie mal bitte ganz kurz nochmal zusammen, was die Vorteile Ihrer Ansicht nach von Dual-Fluid-Reaktoren sind.
Dual-Fluid beschreibt ein inhärent sicheres System, bei dem der Brennstoff in flüssiger Form zur Verfügung gestellt wird und die Wärme mit einer separaten Flüssigkeit abgeführt wird. Und das hat enorme Effizienzvorteile. Vor allem lässt sich der Brennstoff nahezu 100% effizient nutzen, und das bedeutet gleichzeitig keine geologischen Abfälle. Zum anderen bedeutet die Verwendung von Flüssigkeiten auch eine, ja, man nennt das thermischen Ausdehnungskoeffizienten oder Temperaturkoeffizienten. Es bedeutet, dass der Reaktor sofort sich selbst reguliert. Man braucht also keine Steuerstäbe, keine Regelstäbe, keine Mechanik im Reaktorkern. Der Reaktor reagiert prompt und regelt sich selbst ab. Das ist sowohl ein regeltechnischer Vorteil, aber auch ein Sicherheitsvorteil. Und das sind so die Hauptvorteile. Ja.
Sie sind mittlerweile mit Ihrer Forschung nach Kanada gegangen. Sie haben sich mit Kontrafunk aktuell im November letzten Jahres ja schon mal unterhalten, auch über das Thema. Sie sind nach Kanada gegangen, weil Sie in Deutschland wenig Unterstützung und weniger Forschungsmöglichkeiten erfahren haben. Wie kommt das Projekt denn in Kanada jetzt voran?
Wir haben vor kurzem ein Memorandum of Understanding mit dem weltgrößten Labor, was das Protonenzyklotron angeht, geschlossen, mit dem Triumph. Die sitzen in Vancouver an der Westküste, und dort werden wir schon in Kürze Materialuntersuchungen anfangen, und das wird sicher eine langjährige Zusammenarbeit werden. Das ist allerdings der Teil, der jetzt eher so die Materialfragen betrifft. Gleichzeitig planen wir natürlich auch, möglichst schnell den Reaktor in die Realität umzusetzen in Form eines Demonstrationsreaktors.
Und genau da liegen auch so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen die Probleme, aber das, was das letzte Mal noch so die offene Frage gewesen ist, wo liegen denn gerade noch die Herausforderungen, um es mal für den Laien griffig zusammenzufassen?
Also die Herausforderungen liegen vor allem darin, dass man natürlich so ein Projekt finanzieren muss. Es ist kein Forschungsprojekt, also im Grunde liegt alles auf dem Tisch. Man muss es im Prinzip nur bauen. Natürlich ist es eine Entwicklungsarbeit, weil das auch dieses Konzept so noch nicht gebaut worden ist. Aber in den Teilen, also zum Beispiel in Arbeiten mit der hohen Temperatur oder in den Materialien, sind die Probleme prinzipiell gelöst und sind auch aus der nicht-nuklearen Industrie bekannt und werden dort verwendet, die Materialien. Also das ist keine wirkliche Forschungsarbeit, es ist halt Entwicklungsarbeit, und das kostet Geld und es dauert auch eine gewisse Zeit.
Wer wendet sich denn Ihnen da finanziell so zu? Ich meine, wer hat Interesse, oder dürfen Sie das aus Gründen des Wettbewerbs oder der Geheimhaltung noch nicht sagen?
Nun, wir stehen unmittelbar vor der nächsten Finanzierungsrunde. Die erste Finanzierungsrunde bestand zum größten Teil finanziell aus deutschsprachigen Mittelständlern, die also ein sehr großes, auch ideelles Interesse letztendlich an einer preiswerten Energietechnik haben. Und die fanden das Projekt natürlich auch ansonsten sehr interessant. Also da haben wir volle Unterstützung, nicht nur finanziell, sondern auch, ich sag mal, mental, aber auch in der Ausstattung. Also diese Finanzierungsrunde lief sehr glatt, aber jetzt geht es natürlich um größere Summen, und ich bin mir aber sicher, dass wir da auch weitere Investoren finden.
So, und wenn der Reaktor dann fertig gebaut ist, gehen Sie auch zurück nach Deutschland, legen das Ding dort auf den Tisch und sagt, seht her, es ist fertig, kauft es recht fleißig, bitteschön.
Ja, das will man natürlich tun. Man kann sogar die Entwicklung auch in Deutschland machen. Das Problem ist ja eigentlich gar nicht so sehr der Atomausstieg. Natürlich ist das nicht gerade begünstigend, das ist klar. Aber die letzten Umfragen haben ja ergeben, auch in Deutschland, dass ein Großteil, ich glaube 2/3 der Bevölkerung, neue Nuklearkonzepte unterstützen würden. Und Entwicklung ist ja auch immer noch erlaubt. Ja, es geht ja bloß um die Vermarktung von Strom, der aus Kernspaltung gewonnen wird. Das ist das, was den Atomausstieg ausmacht. Also man kann hier durchaus durchaus noch was bauen. Aber das haben wir auch gar nicht vor, weil es tatsächlich allgemein in Ländern wie Deutschland, dazu gehört jetzt auch leider Kanada, schwierig ist oder auch langwierig ist, vor allem auch neue Reaktorkonzepte genehmigen zu lassen. Das betrifft nicht nur uns, sondern auch die anderen Startups, die da ja auf den Markt wollen. Also das ist ein allgemeines Problem OECD-artiger Staaten, dass die ganzen Regularien zu sehr eingestellt sind auf Druckwasserreaktoren und da gar nicht mehr so viel Flexibilität ist.
Müssen Sie sich dann dort gedulden in Kanada oder haben Sie schon ein anderes Land im Auge, wo es vielleicht schneller geht?
Ja, wir machen beides. Also wir verfolgen den regulären Weg in Kanada, aber wir haben auch ein anderes Land in Afrika jetzt als Zielland, wo wir sehr weit sind und dem nächsten Vertrag unterschreiben würden, dass wir dort einen Demonstrationsreaktor, der auch gleichzeitig eine Testanlage ist, aufbauen werden.
Spannend. Kommen wir mal kurz zur Technologie an sich. Also, wenn die Technologie fertig ist, wie soll sie dann funktionieren? Ich habe gelesen, dass es darauf ausgelegt werden kann, dass ich kleine Reaktoren ganz dezentral für den eigenen Energiebedarf hinstellen kann. Gehen wir mal von einem Bauernhof aus, mit Scheune, mit Eigenheim, mit Stall. Wie ist das technisch aufgebaut und wie ist das gesichert?
Ja, also das ist jetzt mit der Scheune ist jetzt ein bisschen übertrieben. Man wird das vielleicht, das ist ja die Absicht von diesen kleinen modularen Reaktoren, in, sagen wir mal, etwas entfernteren, kleineren oder auch größeren Städten betreiben wollen. Das Konzept hinter kleinen modularen Reaktoren ist aber eigentlich, oder die Idee dahinter ist eigentlich eine andere, nämlich gerade diese umständlichen Lizenzierungsprozesse insofern zu vereinfachen, dass man einmal eine Seriengenehmigung erhält, also für diesen Reaktortyp, und den dann immer wieder irgendwo hinsetzen kann. Davon verspricht man sich eben diese Vereinfachung. Technisch gesehen ist es nicht unbedingt günstiger, solche kleinen Reaktoren hinzustellen und zum Beispiel eine Großstadt dann statt mit einem großen dann mit 10 kleinen Reaktoren zu betreiben. Das ist ökonomisch gesehen jetzt nicht unbedingt so sinnvoll, aber es ist im Moment weltweit so ein Trend. Es ist ganz interessant, das mal auszuprobieren, aber dazu muss man auch sagen, die meisten, also ich würde mal jetzt so schätzungsweise 95% sagen, dieser neuen modularen Reaktorkonzepte sind alles Druckwasserreaktoren. Also das sind wieder die heutigen Reaktortypen, bloß kleiner und damit auch nicht jetzt unbedingt mit den Vorteilen, den man sich von der Generation 4 oder wie wir das haben, 5 verspricht.
Das heißt, wenn ich jetzt mal annehme, wenn ich 100%ig in Deutschland zum Beispiel die Energie aus diesen Reaktoren ziehen wollte, wie viele bräuchte ich dann, wenn man das mal so umlegt, theoretisch? Haben Sie das mal ausgerechnet für ganz Deutschland?
Ich habe jetzt so eine Zahl im Kopf, 80 Großkraftwerke hat man, glaube ich, in Deutschland, die Energieversorgung ausmachen. Das bleibt natürlich gleich, weil der Strombedarf ja gleich bleibt. Und man würde dann halt jedes Kohlekraftwerk zum Beispiel durch ein Kernkraftwerk ersetzen. Also das misst sich einfach an der Gesamtleistung, die ein Land braucht. Wenn die das jetzt mit kleinen modularen Reaktoren machen, braucht man entsprechend mehr. Also wenn die dann ein Fünftel der Leistung nur haben, braucht man natürlich 5-mal so viele Reaktoren, denn der Strombedarf bleibt ja gleich.
Wie sicher sind Sie denn, dass diese Technologie so gefahrlos ist? Also die Kritiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, lasst uns doch mal zurückgucken. Früher hat man auch gesagt, ein sogenannter GAU ist total unwahrscheinlich, wenn überhaupt, dann nur in Abstand von mehreren hundert Jahren. Das ist natürlich jetzt was völlig anderes, aber nichtsdestotrotz, gibt es dennoch irgendwelche Sicherheitsrisiken, wo Sie sagen, da müssen Sie noch dran feilen?
Ja, also natürlich gibt es immer wieder so Anfragen auch, ob der Reaktor denn auch sicher ist, und die meisten Fragen beziehen sich auf die Materialien. Also da haben offenbar auch einige Techniker die Vorstellung, dass das ganze Ding explodieren kann, aber das ist natürlich Unsinn. Bei uns ist es so, dass wir erstmal überhaupt nicht mit Überdruck arbeiten, wie bei Druckwasserreaktoren. Also das Ganze ist ein System, das eigentlich nur mit dem Arbeitsdruck, also mit dem Umwälzdruck der Flüssigkeiten arbeitet, aber nicht ein Druckkessel oder ähnliches braucht. Und das ist schon mal ein ganz erheblicher Sicherheitsgewinn. Natürlich kann immer irgendwas passieren, also Materialien ermüden einfach und es kann was brechen. Aber da ist eben der Riesenvorteil, wenn etwas bricht, dann im schlimmsten Falle fällt das in sich zusammen, der Reaktorkern, und dann muss man halt aufräumen. Aber es kann keine Radioaktivität nach außen dringen, weil einfach dieser Überdruck nicht vorhanden ist.
Jetzt muss ich nochmal fragen zum Thema Ressourcen, denn letztendlich sind Sie mit Ihrer Technologie auch darauf angewiesen, dass es immer Atomabfälle gibt, die Sie dann in dem neuen Reaktor verwerten müssen. Das heißt, Sie sind quasi auch darauf angewiesen, dass es reguläre Atomkraftwerke nach alter Technologie und Bauart gibt?
Nein, nein, das, so stimmt das nicht. Wir können die Abfälle nutzen, wir müssen es aber nicht. Also das ist natürlich eine wunderbare Ergänzung. Die heutigen Druckwasserreaktoren, die gehen ja nach einer gewissen Zeit einfach aus. Das ist sogar bei einem relativ geringen Anteil verbrauchten Materials. Also wenn Sie vom Brennelement ja von, ich sag mal, 5-6% auf 3% runtergebrannt haben, dann springt der Reaktor einfach nicht mehr an und dann hat man eben genau dieses Problem. Der Rest ist dann als Abfall deklariert. Aber es ist nicht wirklich Abfall, sondern 95% von dem, was noch drinsteckt in dem Brennelement, sind verwertbar energetisch. Und der Dual-Fluid-Reaktor kann diese Stoffe nach entsprechender Aufbereitung natürlich dann auch verwerten. Und er kann aber auch Natururan verwenden im Betrieb. Er kann auch abgereichertes Uran sogar verwenden. Das muss man ja auch berücksichtigen. Denn vor dem Betrieb in Druckwasserreaktoren haben wir ja die Anreicherung. Und da entstehen ja sehr große Mengen, die 5- bis 8-fache Menge an abgereichertem Uran. Das kommt gar nicht erst in den Kreislauf, weil man es überhaupt nicht verwenden kann in heutigen Reaktoren, und das kann der Dual-Fluid-Reaktor sehr gut verwenden und kann damit wirklich das volle Potenzial vom Uran ausschöpfen. Also in Zahlen wäre das eine Verhundertfachung der Energienutzung des Urans.
Sagt der Startup-Gründer Götz Ruprecht, er ist Mitgründer des deutsch-kanadischen Atom-Startups Dual-Fluid. Vielen Dank für Ihre technischen Ausführungen, war sehr interessant.
Okay.